denke, generell ist auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum angekommen, dass wir oder gerade der öffentliche Sektor und unsere politisch-administrativen Organisationen mit Herausforderungen konfrontiert sind, die sich nicht ohne Kreativität, Kooperation und neue Arbeitsansätze lösen lassen. Also ich glaube, das ist vielen Personen mittlerweile klar und auch Führungskräften klar. Die Frage ist nur, wie wir in einen neuen Modus kommen, wie wir Umsetzung wirklich spürbar machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weretz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden und das wollen wir stärken. Heute mit Caroline Paulik-Thiel, strategische Designerin. Über Innovation in der öffentlichen Verwaltung, warum Politik nicht gleich Politik ist und wie sie an einer Infrastruktur für die nächste Generation arbeitet. Das Gespräch wurde in Zusammenarbeit mit der Innocracy 2019 aufgezeichnet. Diese Episode wird gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Heute melden wir es aus Berlin von der Innocracy 2019. Das Motto der diesjährigen Konferenz ist: Wie erkunden wir mögliche Wege für eine demokratische Transformation? Wie können wir unsere Gesellschaft nachhaltiger und inklusiver gestalten? Der heutige Gast dazu ist Caroline Paulik-Thiel. Caroline ist strategische Direktorin, Mitgründerin von Politics for Tomorrow, Next Learning und eine Expertin für Transformationsprozesse. Caroline, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Caroline, Politics for Tomorrow ist die Frage, mit der ich gerne beginnen würde. Ihr definiert euch als parteiunabhängige Initiative, die Innovationen für und mit dem öffentlichen Sektor erarbeitet. Bleiben wir mal beim Titel. Wie muss die Politik von morgen aussehen?
Also ich glaube, das ist eine Frage. Die andere Frage ist, welches Verständnis haben wir von Politik und wie definieren wir das für uns?
Grundsatzfrage.
Geht es um Parteipolitik? Geht es um Lebenspolitik? Geht es um Politik in Organisationen oder in öffentlichen Institutionen? Und ich glaube, unser Verständnis fundiert da wirklich auf einer Unterscheidung zwischen Politics, Polity und Policy, wo wir eben sagen, Politics sind die Prozesse, die dazu beitragen, dass wir Policies gemeinsam erarbeiten und wie diese Prozesse ausgestaltet sind und wie wir in diesen Prozessen Entscheidungen treffen, um zu Produkten oder zu neuen Rahmenbedingungen, aber eben auch zu neuen Institutionen, also Polity, zu kommen, ist etwas, was uns in unserer Arbeit in allen Facetten und Bereichen interessiert und wo wir eben, sage ich mal, mit kreativen, menschenzentrierten, aber eben auch systemischen Ansätzen versuchen, neue Evidenzen auf der einen Seite zu schaffen, auf der anderen Seite Entscheidungen, die möglicherweise eben mehrere Positionen abdecken als bisher und damit auch gesellschaftlicher, nicht nur anschlussfähiger, sondern einfach mehr Rückhalt ein Stück weit auch bekommen.
Du hast die drei Bereiche erwähnt, mit Policy, Politics und Polity. Fokussiert euch auf einen?
Genau, also wir fokussieren uns eben auf Politics als der Bereich, wo wir gemeinsam Prozesse gestalten können und haben eben auch ein Verständnis von Partizipation, das sehr vielschichtig ist und wo wir genau abwägen auch, wann wird eigentlich welche Art von Beteiligung eingesetzt und wann wäre welche Art von Beteiligung sinnvoll und wie können wir in Prozessen, die mittlerweile schon geöffnet werden, aber eigentlich auch zu Frustrationen führen, weil eine Art Participation Washing oder irgendwie nicht klar definiert ist, woran sich beteiligt wird und wie dann auch einzelne Wissensbestände oder das, was man gemeinsam generiert, wirklich in Entscheidungen mit eingetragen wird. Wie kann man das ein Stück weit besser betrachten, besser organisieren und eben auch Perspektiven wirklich einbringen, wo wir blinde Flecken haben, die bisher überhaupt nicht mit am Tisch gesessen haben. Da geht es für uns auch nicht nur um Menschen und um Personengruppen, sondern eben auch um Bereiche, die Commons repräsentieren, zum Beispiel, also Gemeingüter.
Für den blinden Fleck.
Wie können wir in Wien die Wiener Luft oder die Berliner Luft mit am Tisch sitzen lassen, so dass wir natürlich irgendwie über menschliche Wahrnehmung sprechen auf der einen Seite, aber eben auch Entitäten, die maßgeblich für unsere Lebensgrundlagen entscheidend sind, irgendwie mit an den Tisch holen.
Wie können wir Berliner Luft, also nicht das Getränk, wie repräsentiert man jemanden, der nicht repräsentierbar ist an einem Tisch?
Es gibt unterschiedliche Aspekte, also oder unterschiedliche Ansätze. Michel Serre zum Beispiel hat das Buch geschrieben, Der Naturvertrag, und hat da auch Vorschläge gemacht, wie man Natur repräsentiert, auch im legislativen Raum. Es gibt verschiedene Ombuds-Ansätze, wo man das sozusagen über die Person mit an Verhandlungstische holt. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel den Versuch mit einer systemischen Aufstellung gestartet, wo wir geschaut haben, wie können eigentlich einzelne Aspekte, die uns bewegen und die möglicherweise uns auch abhalten, wie der Umgang mit Verzicht oder wie eine Repräsentation von Gemeinwohl, wie können wir die zumindest mit in den Raum holen, mit in den Denkraum, aber auch in den körperlichen Raum und besser und vielleicht auch nochmal ein Stück weit impliziter, also implizites sichtbar machen und über Dinge sprechen, die unsichtbar sind, aber die uns eigentlich alle betreffen.
Wie kommt dieses Repräsentieren an bei der Verwaltungsseite?
Wir arbeiten aktuell in Deutschland mit einem unglaublich diversen und tollen Netzwerk an, ich würde weiterhin sagen, Einzelpersonen zusammen, die extrem offen sind, die in ihren Häusern und in ihren Institutionen Veränderungen anstoßen und die ich auch als wirkliche Change Agents im Sinne von gesellschaftlicher Transformation beschreiben würde. Natürlich ist es so, dass das individuelle Lernen oder dieser Übergang von der individuellen Leistung in eine organisationale Kapazität ein unglaublicher Knackpunkt und eine große Hürde. Absolut, darstellt. Ja. Und ich kann von diesen Einzelpersonen sprechen, aber ich weiß auch, welche Schwierigkeiten auf der organisationalen und auf der rechtlichen oder auch bürokratischen Seite bestehen, um wirklich neue Routinen zu schaffen und das auch allen zur Verfügung zu stellen oder einfach vielen Personen der kritischen Masse dazu Zugang zu geben. Ich denke, generell ist auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum angekommen, dass wir oder gerade der öffentliche Sektor und unsere politisch-administrativen Organisationen mit Herausforderungen konfrontiert sind, die sich nicht ohne Kreativität, Kooperation und neue Arbeitsansätze lösen lassen. Also ich glaube, das ist vielen Personen mittlerweile klar und auch Führungskräften klar. Die Frage ist nur, wie wir in einen neuen Modus kommen, wie wir Umsetzung wirklich spürbar machen. Und das Potenzial, was, glaube ich, bei vielen Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung auch vorhanden ist, wirklich besser nutzen.
Also man muss keine neue Goldmine finden, man muss nur die bestehende abbauen.
Ja, also zu einem Stück weit. Ich denke auch nicht, dass es um einen wirklichen Abbau geht, sondern ich glaube, es geht darum, Energien freizusetzen, wirklich die aktuell schon vorhanden sind und auch Räume aufzumachen. Und ich glaube, da sehe ich auch unsere Arbeit essentiell drin, die für eine nächste Generation eigentlich Infrastrukturen zur Verfügung stellt, um sich zu entfalten, um einen Beitrag zu leisten, um wirklich Dinge anzugehen, die eben auch aktuell die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die auf der Straße sind, maximal bewegen und wo unsere öffentlichen Systeme nur minimal Antworten drauf haben.
Du hast den neuen Modus und auch neue Arbeitsweisen angesprochen. Ein Punkt, den ich sehr interessant finde von Politics for Tomorrow, ist, dass ihr Demokratie lebendig und mit allen Sinnen kultivieren und entwickeln wollt. Weil Demokratie ist oft so ein Kopfthema. Wie bringt ihr das Gefühl in die Demokratie?
Also wir haben das Privileg, dass wir seit 2015, wo wir wirklich eine große Konferenz zu Politik und Design in Berlin veranstaltet haben, Fallbeispiele und wirklich exemplarisch mit großen Institutionen vom Kanzleramt bis über Bundesministerium, aber eben auch hin auf die lokale und kommunale Ebene zusammenarbeiten dürfen und können und da wirklich in einzelnen Prozessen versuchen, eben dieses Neue zu etablieren, weiterzubilden, zu lernen und auch in Routinen zu überführen. Das bedeutet...
Und wo kommt das Gefühl herein?
Dieses Gefühl ist erstmal überhaupt eine Wahrnehmung von Menschen als Gestaltende, aber eben nicht nur mit einem Kopf, sondern mit einer Hand, mit Augen, Ohren, mit Gefühlen, also irgendwie auch eine Empathie zu entwickeln, zu sagen, ich höre, was du sagst, du denkst vielleicht aber was anderes, du fühlst nochmal was anderes, als was du denkst und du tust dann nochmal was anderes, als das, was du sagst. Und es ist in Ordnung. Ich kann es erstmal stehen lassen, aber ich nehme es irgendwie mit auf und wir können uns damit auseinandersetzen. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, also Körpersprache macht über 50% unserer generellen Kommunikation aus. Wie können wir das mehr, also Körperschaft, öffentliche Körperschaft, wie können wir das eigentlich mehr in den Diskurs und auch in die Entwicklung von Strategien ein Stück weit mit einbinden? Wie können wir uns als, ich sage jetzt mal, biologische Wesen auch ein Stück weit mehr berücksichtigen, Arbeitskonditionen schaffen, die sinnvoll und gesund sind und auf der anderen Seite in unseren Entscheidungen eben genau diese Irrationalitäten, also ich sage etwas, ich tue etwas anderes, ich fühle mich in einem bestimmten Raum so und in einem anderen so, ich verhalte mich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich, wie können wir das eigentlich auch in der Entscheidungsfindung mit berücksichtigen? Und dafür gibt es unterschiedliche methodische Ansätze und Techniken, die wir in unseren Prozessbegleitungen vermitteln, selber anwenden, aber eben auch so öffnen und erklären, dass die Personen in den Institutionen sie selbst weitergeben und auch anwenden können.
Was ist eine Methode? Gib mir ein Beispiel.
Ach, ich würde sagen, so ein ganzes Feld ist eben die ethnografische Forschung zum Beispiel, wo... Du kannst Interviews führen, die aber eigentlich hauptsächlich auf ein Zuhören beschränken, wo es überhaupt nicht darum geht, irgendetwas vorzugeben, sondern einfach nur da zu sein und fünfmal warum zu fragen, sodass eine Person irgendwie in den Denkmodus kommt, der nicht unserer alltäglichen, wie soll ich sagen, schnellen Entscheidungsebene entspricht. Oder du kannst auch einzelne Sinne ausschalten. Du kannst dich zum Beispiel gehörlos machen mit Ohrstöpseln und einfach mal schauen, was du siehst, was du mit einem Sinn irgendwie wahrnimmst oder dich vielleicht auch in Situationen begeben, die normalerweise gerade für Policymaker oder für Leute, die im regulatorischen Bereich tätig sind, nicht ihrem Arbeitsumfeld besprechen, entsprechen. Also einfach mal raus und weg vom Schreibtisch in die Welt, die du regulieren möchtest oder die du regulieren sollst und verstehen, was sich da eigentlich tut, das wirklich erleben, mal in die Gummistiefel einsteigen und in den Pestizidschutzanzug, wenn es darum geht, irgendwie neue Pestizide auf dem Feld zu regulieren und diese Realitäten anders zu erspüren.
Das wäre, glaube ich, sehr interessant für jeden Verwaltungsbeamten.
Ja, und aber auch für Bürgerinnen und Bürger. Also ich komme jetzt, sage ich mal, aus einem Umfeld, wo es auch viel um künstliche Intelligenz und Management von Daten oder überhaupt Umgang mit, ich sage jetzt nicht Digitalisierung, sondern Digitalität. Also wie stehen wir im Verhältnis zu unserer jeweiligen Digitalität geht und da Erfahrungswerte zu schaffen und Möglichkeiten zu geben, dass wir das nicht nur kognitiv durchdringen, sondern eigentlich verstehen, was das in Zukunft bedeuten könnte im Bereich von Genomeditierung, im Bereich von KI-Anwendungen, also da auch Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten zu geben, Entscheidungen nicht nur nach Gefühl, sondern nach Erfahrung ein Stück weit mit zu treffen und gestalten.
Das klingt immer nach einem sehr großen Prozess. Wo setzt du an? Wo beginnt man bei so einem
Ich glaube, es ist wichtig, sehr stark zu entscheiden, wo stehst du aktuell? Wo möchtest du hin? Und wo kann man einzelne, ich würde jetzt sogar sagen, Gruppen, die in dem Prozess beteiligt sind, abholen? Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, die Entwicklung einer neuen Wirtschaftsstrategie mit einem Ministerium und Kommunen. Und sind aber ganz unterschiedliche Stakeholder noch mit eingebunden. Das heißt, es ist super wichtig, am Anfang zu schauen, wer steht eigentlich wo, wo gibt es möglicherweise auch Trade-offs, Interessenkonflikte, wie kann man die Leute an welchen Punkten eigentlich sinnvoll in den Prozess einbinden. Und dann finden diese Prozesse aber eigentlich oft mit sehr erstmal minimalen Mitteln statt, weil es eben ein Experimentierfeld ist und überhaupt sich darauf einzulassen, als öffentliche Hand sich in diese Unsicherheiten zu begeben und auch Aspekte vielleicht mit aufzuspüren, die man gar nicht wissen möchte oder die man gar nicht so stark irgendwie in die Entscheidung mit einbeziehen möchte. Das sind dann oft wenige Zeitpunkte und wenige Stunden, wo man wirklich interagieren kann. Das bedeutet, das Drumherum muss sehr gut geplant sein. Aber man kann in wenigen Monaten, ich würde sagen von 3 bis 8 Monaten, kann man sehr gut einen Prozess aufsetzen, der fundiert ist und der praxisnah zumindest Grundlagen für Entscheidungen oder strategische Ausrichtungen zusammenträgt, die mehr sind als das, was wir oft in den bisherigen Schubladen oder Statistiken liegen haben.
Du hast die Unsicherheit der Verwaltung angesprochen. Siehst du in Innovation und Verwaltung generell einen Widerspruch? Weil die öffentliche Verwaltung muss vorhersehbar sein, sie muss planbar sein. Und Innovation und neue Dinge zu entdecken, geschieht sehr oft über Scheitern, über Dinge ausprobieren, bis was hängen bleibt. Wie siehst du dieses Konfliktfeld? Oder ist es eins für dich?
Ich glaube, es ist regulatorisch und rechtlich ist es ein Konfliktfeld. Ich denke auch, dass es kulturell ein Konfliktfeld ist. Ich würde vielleicht sagen, es ist eher der Umgang mit Unsicherheiten. Und das ist wie früher, sage ich mal, in der Schule. Also ich bin noch in einem Schulsystem geschult worden. Da das, was mir vorne gesagt wurde, war eine Wahrheit, die ich ein Stück weit annehmen musste und auch auswendig lernen musste. Und es ging nicht darum, das zu hinterfragen oder, wie soll ich sagen, selbstständig sich einen bestimmten Wissensbestand oder eine Wahrheit auch kritisch anzueignen. Ich glaube, das ist heute mittlerweile in unseren Schulsystemen erkannt und auch ganz anders aufgesetzt, weil wir natürlich bestimmte Informationen ständig zur Verfügung haben und eher irgendwie verstehen müssen, was trägt zu einer Wahrheit oder zu einem Kern von Verständnis bei, was nicht und was sind vielleicht auch Konsequenzen. Also wie kann ich daraus Schlussfolgerungen ziehen, wie kann ich daraus ein Stück weit vielleicht auch in die Zukunft schauen. Und ich glaube, dass das System, was wir haben, hat ja bisher, wenn andere auf Europa schauen oder auch auf den deutschsprachigen Raum, sehr gut funktioniert. Und wir erkennen aber jetzt, das, was wir eigentlich technologisch möglich machen können als Menschheit, dass das einfach auch unsere geistlichen oder unsere gesellschaftlichen Auseinandersetzungen so anfeuert und so auf den Prüfstand stellt, dass die Art und Weise, wie wir bisher verwaltet haben, eigentlich nicht mehr ausreicht und gerade eben der öffentlichen Institution, der öffentlichen Hand ein Gestaltungsauftrag oder auch eine Verantwortung eigentlich zukommt, die mit den aktuellen, wie soll ich sagen, vielleicht auch Kulturen und Routinen unserer Meinung nach schwer bis nicht zu bewältigen ist.
Aber ist es der öffentlichen Verwaltung schon bewusst?
Wie gesagt, also ich denke, dass es weltweit und auch im deutschsprachigen Raum einzelne Inseln gibt, denen das sehr bewusst ist und die wirklich auch über die letzten Jahre methodisch Ansätze gefunden haben, das zu meistern in Bürgerräten, in Beteiligungsverfahren, in Innovationseinheiten im Regierungsbereich. Ich glaube, was noch vor uns liegt, ist das Erreichen einer kritischen Masse, das Einbinden in rechtliche Rahmenbedingungen, so wie es zum Beispiel die kanadische Regierung gemacht hat, dass bestimmte Budgets wirklich für das Experimentieren abgestellt werden und dass Leute natürlich auch ausgebildet werden, wie Experimentieren geht. Also nicht nur das einfache Versuchen und wir machen hier mal ein Experiment und da mal eine Idee und dort mal ein Praxisbeispiel, sondern koordiniert und strukturiert Grundlagenwissen zu vermitteln, wie wir kreativ, kooperativ und experimentierend, erforschend eigentlich zukünftige und zukunftsfähige Strukturen für unsere öffentlichen Systeme entwickeln.
Weil experimentell heißt ja nicht chaotisch, das ist ja ein wichtiger Unterschied.
Nein, es kann sein, dass es einen Umgang mit Chaos erfordert. Das tut es die ganze Zeit. Also auch ein gutes Beispiel irgendwie die Chaospiloten in Dänemark als Schule, die sozusagen uns helfen oder Leute ausbilden, nicht auf Autopilot durch die Welt zu gehen, sondern als Chaospilot, also als jemand, der mit Chaos umgehen kann. Ja. Ich glaube, darum geht es ja. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das hat sich die Wirtschaft ein Stück weit mehr zu eigen gemacht über viele Startups und, sage ich mal, auch Social Entrepreneurs.
Auch mehr Druck.
Ja, auch großer Druck.
Den die Verwaltungshöhe nicht spürt, weil es gibt keine Konkurrenz zur Verwaltung.
Du meinst, es gibt keine Konkurrenz innerhalb der Verwaltungen?
Genau. Weil wenn ein Unternehmen innoviert, dann geht es unter, dass es nicht tut. Aber in der Verwaltung...
Es sind auf jeden Fall andere Rahmenbedingungen und ich stimme insofern zu, dass die Konditionen, die wir im privatwirtschaftlichen Bereich haben, nur zu einem Bruchteil im öffentlichen Bereich zu übertragen sind und wir auch im öffentlichen Bereich uns gemeinsam Gedanken machen sollten, eben zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Regierungsorganisationen oder öffentlichen Organisationen, wie wir Innovation oder wie wir Erneuerung, wie wir Veränderungsprozesse, wirkliche Transformation eigentlich in Zukunft gestalten möchten. Und reicht es aus, ob ich über Vergabeprozesse jemanden beauftrage und das dann outsource, oder müssen wir ganz andere Konstellationen eigentlich schaffen, in denen Kooperation zwischen unterschiedlichen Gruppen verordnet ist, wo eine Repräsentation über Losverfahren, über Auswahlmechanismen, die eben auch die Unsichtbaren irgendwie mit einbinden, verordnet wird, wo ich aber auch weiß, wie ich ein Beteiligungsverfahren wirklich gut, qualitativ hochwertig und nach bestimmten Kriterien durchführen kann. Also ich glaube, der Kompetenzaufbau ist ganz eng mit dem Kapazitätsaufbau verbunden und ich denke, dass Wettbewerb zu einem bestimmten Teil wahrscheinlich sinnvoll und gut ist. Wir sind weiterhin darauf geeicht, aber auch Kooperation oder das, was im Öffentlichen vorbildhaft systematisch anders gemacht werden kann, ein sehr tolles Vorbild für die Wirtschaft wäre.
Ja, es muss ja nicht immer gegeneinander gehen. Welche Themen beschäftigen dich aktuell in deiner Arbeit, die in der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so als heißes Eisen wahrgenommen werden? Hast du da ein Beispiel für mich?
Also, was heißt ein heißes Eisen?
Was vielleicht noch unter dem Radar der Öffentlichkeit fliegt?
Ich denke, in Bezug auf die disruptiven Technologien und das, was wir momentan als Menschheit technologisch möglich machen können, beschäftigt mich sehr, wo wir uns hinbewegen, ne? Und was sozusagen, welche Rolle Politik, welche Rolle Verwaltung, welche Rolle Regularien eigentlich haben, um das, was aktuell an Geschwindigkeit extrem sich beschleunigt, wie wir damit in Zukunft umgehen werden und wie wir mit unseren Ressourcen, mit unseren Lebensgrundlagen, mit Aspekten von planetaren Grenzen, Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit, Diversität, also wie wir bestimmte Grundwerte eigentlich in einer digital vernetzten Wissensgesellschaft gemeinsam aufrecht bzw. auch regenerieren können zu einem bestimmten Stück. Das sind die großen, sag ich mal, auch philosophischen Themen, wo ich denke, da hilft uns keine Technologie weiter, unseren Verstand einzusetzen und wirklich miteinander auch bestimmte Grenzen oder bestimmte, wie soll ich sagen, Grenzen zu erkunden oder uns auch gegenseitig Grenzen zu setzen. Und auf der anderen Seite, woran wir aktuell arbeiten, was vielleicht noch ein bisschen unter dem Radar ist, wir haben uns entschieden, über das letzte Jahr im deutschsprachigen Raum, das bedeutet eben auch mit Österreich und mit der Schweiz gemeinsam, auf den Weg zu begeben, eine neue Statistik für Innovationsfähigkeit des öffentlichen Sektors mal anzudenken, anzustoßen und haben eben auf Erfahrungen aus dem skandinavischen Raum aufgebaut, die jetzt über die letzten Jahre schon Grundlagen einfach ermittelt haben, wie sich eine Fähigkeit mit Innovationen anzuschieben, Innovationen weiterzutreiben im öffentlichen Sektor ein Stück weit auch abbilden lässt, weil ich glaube, es ist maßgeblich, Entscheidungsgrundlagen und da auch Zahlen dass es maßgeblich wichtig ist, für eine Transformation eben auch zu wissen, wo wir stehen und erstmal abzubilden, was sind eigentlich Zahlen, was sind Grundlagen, wo beginnen wir, was ist schon da und wo haben wir aber auch blinde Flecken, wo müssen wir uns weiterentwickeln.
Und wie misst man diese Innovation?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, du kannst es eben qualitativ oder quantitativ angehen. Das, was quantitativ, was wir getestet haben jetzt über den Sommer, basiert eben auf Statistikgrundlagen, die eigentlich damals, also vor mehreren Jahren für die Privatwirtschaft über das Oslo Manual aufgesetzt wurden und wo wir aber aktuell auch diskutieren, wie wir das wirklich für den öffentlichen Sektor anpassen können. Also es gibt bestimmte, ich habe mich auch diesen Sommer das erste Mal, ich fand das ganz spannend, damit beschäftigt, wie eigentlich Statistiken entstehen und welche Fragenbereiche oder welche Grundlagen eben abgedeckt werden müssen, dass es zu belastbaren Aussagen zu einem Stück weit kommt. Und da arbeiten wir eben mit dem Zentrum für öffentliche Innovation in Dänemark zusammen, die über die letzten Jahre da umfangreiche Erfahrungen gemacht haben, auch mit dem Statistischen Amt in Dänemark zusammenarbeiten und haben hier in Deutschland und eben mit dem GovLab in Österreich und dem Staatslabor in der Schweiz zumindest mal ein Konsortium gebildet, wo einzelne Akteure aus Bundes-, Land- und Kommunenebene zusammengekommen sind und wir so einen ersten Pre-Test gemacht haben und geschaut haben, wie können wir so einen Fragebogen und wie können wir aber vielleicht auch nochmal eine Ebene weiter gehen, um nicht nur über diesen Fragebogen gehen, um so eine Art Innovationskompass oder irgendwie etwas, was uns Richtung gibt, zu entwickeln und da aber die Datengrundlage auch am besten offene Daten, also warum nicht offene Daten in die Mitte zu stellen und zu sagen, da stehen wir aktuell. Da sind wir schon richtig gut, da müssen wir noch weiterarbeiten, aber das schaffen wir gemeinsam, weil wir wissen jetzt irgendwie, wie die Landschaft ein Stück weit aussieht und können da auch, sag ich mal, top-down und bottom-up wirklich darauf reagieren. Und das ist aktuell ein Projekt, was eben auch 2020 für uns von großer Relevanz sein wird.
Wir haben jetzt immer so kurz daran gestreift, aber ein Thema, was ich bei dir immer sehr durchsehe, ist das sektorübergreifende Lernen. Also wie verbindest du Menschen und Prozesse, die vielleicht nicht viel von ihrem Alltag wissen? Gibt es ein Erfolgsrezept dafür?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, nicht nur ich, sondern eben auch Kollegen und Kolleginnen oder Leute, die ich aus dem Netzwerk kenne, wir sind sehr daran interessiert, auf der einen Seite eine Perspektivenvielfalt mit ranzuholen. Also Open Government Partnership wäre sozusagen auch ein Stichwort, wo versucht wird, genau diese Co-Creation zwischen Staat und Gesellschaft ein Stück weit zu institutionalisieren, zu routinieren über Manuals, über bestimmte Ansätze. Ich bin persönlich, ehrlich gesagt, sehr inspiriert und motiviert von der Entwicklung in Bezug auf Citizen Councils und Citizen Lotteries. Die OECD hat dazu auch aktuell eine Studie rausgebracht, hat unterschiedliche Ansätze verglichen. In Deutschland hat sich darüber auch ein Netzwerk gebildet, wo eben geschaut wird, wie bekommen wir wirklich diese Diversität aus unserer Gesellschaft in einen Beteiligungsprozess, der es aber uns eben durch diese notwendige persönliche Interaktion eigentlich nur erlaubt, eine kleine Gruppe von 40 bis, sagen wir mal, 100 Leuten wirklich intensiv einzubeziehen. So. Und ich kenne eben Personen, zum Beispiel Peter McLeod in Kanada von MassLBP, die das wirklich die sind Meister darin, dieses Setting zu schaffen und unterschiedliche Personen, die sich gar nicht kennen und die möglicherweise auch sehr voneinander divergierende Positionen haben, in den Lernprozess zu involvieren. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, um sektorübergreifend zu arbeiten. Ich habe viele Prozesse mit begleitet aus der transdisziplinären Wissenschaft heraus. Also da gibt es in Deutschland auch gute Ansätze und denke aber, was wirklich Sinn macht, ist zu schauen, was sind die 100%, die du einbeziehen möchtest? Ist es deine Stadt? Ist es dein Amt? Ist es irgendwie, sind es alle Kommunen? Und wie können wir dann Prozesse finden, um wirklich gut diese Personen cut? Ich glaube, es ist total spannend, diese Ansätze aus den Bürgerräten so mit in Prozesse einzubinden, dass ich schaue, wen möchte ich eigentlich einbeziehen und wen betreffen diese Entscheidungen oder diese Strategien, die ich entwickeln werde. Und das betrifft eben meistens nicht nur die eigene Organisation, sondern hat oft mit jemandem da draußen, in Anführungsstrichen, zu tun. Und dann gilt es darum zu identifizieren, wer ist davon betroffen und wie kann ich sozusagen diese 100% für mich definieren und aus diesen 100% Vertreter und Vertreterinnen einladen, sich konstruktiv, aber eben auch kreativ an diesen Entscheidungsprozessen mit zu beteiligen. Und ich denke, da gibt es schon sehr viele gute Leitfäden, wo ich aber denke, persönlich aus unseren Erfahrungen, wie wir es umsetzen und wie wir eben auch unterschiedliche Ebenen, jemand, der wenig mitbestimmen kann, der vielleicht nur Empfänger oder Empfängerin ist und jemand, der wirklich einen Algorithmus schreibt oder irgendwie entscheidet, wie eine Auswahl oder wie eine Bias in ein System reinkommt. Wir haben da zu wenig bisher darüber nachgedacht, wie wir eigentlich diese Ebenen abbilden. Und ich glaube, das wäre was in Zukunft, wo ich sagen würde, intersektoral ja, intersektional. Also wo sind die Sektionen, nicht nur die Sektoren, sondern diese vielen Ebenen dazwischen, die entscheidend sind, wie etwas funktioniert. Da müssen wir meines Erachtens noch ein bisschen mehr Fokus drauf setzen.
Genauer werden.
Genauer werden und auch methodisch nacharbeiten, um da nicht nur zu kreieren, ebenso, sondern auch zu mediieren. Weil es gibt in Transformationsprozessen, wir reden nicht nur von Innovation, sondern wir reden auch von Exnovation. Also in dem Moment, wo ich so viel Gutes Neues eingeführt habe, dass es in Mainstream kommt, muss ich auch Sachen zurückbauen. Das heißt, es gibt auch Leute, die verlieren. Es gibt Leute, die für die die Entscheidung keine positive Auswirkung hat, was mache ich mit denen? Wie kann ich die schon eigentlich von Anfang an mitdenken und auch in diese Prozesse mit einbinden? Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren eine große Herausforderung und extrem wichtig, damit sich unsere Gesellschaften nicht noch mehr spalten, als wie wir es schon haben.
Ich würde dir zum Abschluss gerne eine persönliche Frage stellen. Was treibt dich an? Warum verwendest du deine Energie genau dort?
Ich setze mich leidenschaftlich für Veränderungen mit und für den öffentlichen Sektor ein, weil ich daran glaube, dass das genau, also dieses Öffentliche, dass das der Raum ist, wo wir aufgefordert sind, gemeinsam zu gestalten. Egal wie jung wir sind, egal wie alt wir sind, das ist etwas, das ist für uns, das erschaffen wir gemeinsam für uns. Und ich würde sogar behaupten, einige von meinen Kollegen oder Kolleginnen würden sagen, es ist geschrumpft in den letzten Jahren. Es ist kleiner, es ist unsichtbarer, es ist irgendwie konditionierter geworden. Und falls das so ist, dann liegt es an uns als Gesellschaft, als Institutionen, als Organisationen, das zu etwas zu machen, das wir möchten, das uns gefällt, wo wir uns wohlfühlen, wo wir nicht nur kritisieren und Forderungen stellen, sondern wo wir auch in Verantwortung gehen und sagen, darauf sind wir stolz, das haben wir gemeinsam geschaffen.
Caroline, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.